Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute ist Heiko Bauder bei mir zu Gast. Sein Leben hat sich am 24. Juni 1992 schlagartig verändert. Das war der Tag, an dem er als Bundeswehrsoldat einen seiner Kameraden versehentlich erschoss. Ich spreche mit ihm darüber, wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte, wie er mit diesem und weiteren Schicksalsschlägen umgegangen ist und was ihm geholfen hat, mit den Schuldgefühlen umzugehen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Bauder, am 24. Juni 1992 kamen Sie gerade von einer Militärübung zurück, die mehrere Tage auch gedauert hatte, als der schreckliche Unfall dann passiert ist. Wie kam es denn genau dazu?
Ja, wie Sie eben gesagt haben, wir kamen von einer Übung zurück. Wir waren eine der Letzten, die auf dem Übungsplatz angekommen sind, waren total übermüdet. Und mein Kamerad, der mit mir auf dem LKW war, der lief schon ein Stück vor und ich ihm hinterher. Und während dem Weg zum Übungsplatz, wo der Treffpunkt wäre oder gewesen wäre, habe ich unterwegs an der Deichsel von dem LKW ein Gewehr gesehen, G3. Und dachte mir, warum steht hier ein Gewehr? Und habe das Gewehr an mich genommen und musste eine Überprüfung machen. Also jedes Gewehr muss man überprüfen, ob scharfe Munition drin ist. Und ich habe das auch gemacht, aber nicht unbedingt so, wie man das in der Vorschrift macht. Ich habe das Gewehr aufgenommen, habe es auf dem Oberschenkel angesetzt, habe den Ladehebel durchgezogen und hätte dann eigentlich schauen müssen, ob eine Patrone drin ist. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe praktisch einfach einen Ladehebel dann wieder losgelassen und habe abgedrückt. In der Annahme natürlich zum einen, dass keine Munition drin ist. Die müsste nämlich eigentlich seit morgens dann aus dem Gewehr gewesen sein. Und man hat es im Waffenreiniger, wenn man weiß, da ist nichts drin, dann automatisiert sich das so ein bisschen, dass man einfach sagt, da ist nichts drin und jetzt ziehe ich mal durch und drücke ab. Und es war auch niemand in der Nähe, war übermüdet. Es war einfach nicht so, wie es sein soll. Nee. Und es löste sich ein Schuss. Und in dem Moment, wo sich der Schuss gelöst hat, kam der Kamerad aus seinem LKW. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass er da ist. Und er wurde zurückgeschickt, um eine Warnweste zu holen und musste die im LKW in seiner Kabine holen. Und er hat von mir nichts mitbekommen und ich von ihm nicht. Und durch das, dass ich die Waffe auf dem Oberschenkel eingesetzt hatte, er vom LKW oben runterkam, in gebückter Haltung aus der Ladeluke kam. In dem Moment ist der Schuss gefallen und hat ihn tödlich getroffen. Und ich habe das, ich habe ihn nicht gesehen, habe das erst bemerkt, als er mir vor die Füße lag. Und dann dachte ich, wo kommt er jetzt her? Und dann kam es mir und dann wusste ich, das war ich. Ja.
Also im ersten Moment war es gar nicht präsent, was das jetzt war. Es hat erst einen Moment gedauert, habe ich das so verstanden?
Genau. Also ich war erst mal geschockt überhaupt, dass scharfe Munition drin war, dass dieser Schuss dann losging und habe mich schon auf ein Donnerwetter eingestellt von der Vorgesetzte und dann kam er plötzlich runtergefallen und dann war mir klar, ja, das war ich. Ja, genau.
Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Totale Fassungslosigkeit. Ich konnte die Situation nicht fassen. Ich war im Schock. Ich habe dann schon realisiert, dass das schlimm ist. Also man hat ihm am Anfang gar nicht angesehen, wo er getroffen wurde. Ich war aber auch nicht in der Lage, irgendwie erste Hilfe zu leisten. Ich habe nur um Hilfe geschrien. Mein Kamerad, der 20 Meter vorne draus war, war dann der Erste, wo da war. Und durch den Schuss kamen natürlich auch die Dienstgrade, also die Vorgesetzte, und ich wurde dann von der Situation weggenommen, wurde getröstet. Ich habe nur geschrien. Ja, also ich war einfach total im Schock. Ich habe nur geschrien, nee, das darf nicht sein und warum. Genau.
Ja. Ihr Kamerad wurde ins Krankenhaus gebracht, Sie in die Kaserne. Mhm. Wie ging es dann weiter? Was haben Sie dort erlebt?
Also ich habe noch mitbekommen, wie er mit dem Bundeswehr-VW-Bus abtransportiert wurde und ich wurde dann in die Kaserne verbracht und hatte natürlich keine Ahnung, wie geht es ihm, was ist wirklich passiert. Und ich wurde dann im Raum, im abgeschlossenen Raum, im Ungewisse gehalten. Es war ein Soldat mit dabei, der mich ebenfalls mit scharfer Waffe bewachen musste und ich war nur am Schreien und am Brüllen. Also es war so zum einen weinen, zum anderen schreien. Das hat sich immer so abgewechselt von lieber Gott, lass ihn bitte nicht sterben, zu warum musste das passieren und wieso mir? Und ich wollte doch eigentlich nur meinen Dienst machen. Und das war so eine richtige, ja, Qual.
Warum musste jemand Sie mit scharfer Waffe bewachen?
Es war zu dem Zeitpunkt vermutlich, kann ich nur vermuten, nicht klar, mit welchem Hintergrund eben dieser Schuss sich gelöst hatte. Und ich denke, dass das der Hintergrund war. Mhm. Auch mit scharfer Munition, ja, genau.
Sie wurden dann 7 Stunden lang von der Polizei verhört. Mhm. Da ging es auch um den Unfall, aber relativ wenig. Was hat die Polizei Sie gefragt? Was wollten die von Ihnen wissen?
Also ich dachte eigentlich, dass es so wäre, dass man erzählen kann, wie es war, aus dem eigenen Erleben raus, das schildern kann. Aber die Polizei hat in der Kindheit angefangen, bis zum Tag, wo es passiert ist, oder bis zu dem Moment, wo es passiert ist. Und es ging alles Mögliche. Es ging um die Kindheit. Welche Filme habe ich geschaut? War ich mal im Schützenverein? Habe ich irgendwann mal eine Waffe in der Hand gehabt vor der Bundeswehr? Welche Freunde habe ich? Was habe ich schon erlebt? Und es war immer so eine Ja-Nein-Geschichte. Also immer, wenn man dann versucht hat, was zu erklären, dann war das eher, ah ja, okay, war das so? Nein, so war es nicht. Ja, wie war es dann? Und das war praktisch immer so, man konnte gar nicht wirklich schildern, was war. Ja.
Sie hatten das Gefühl, Ihnen wird gar nicht zugehört?
Genau, ja.
Jetzt ist ja Schuld sein an dem Tod eines anderen Menschen völlig unvorstellbar, wie sich das anfühlen muss. Wie haben Sie denn da die nächsten Tage, Monate, Wochen überlebt?
Also für mich war das völlig surreal. Ich habe das eigentlich schon realisiert, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Also ich habe mich innerlich dagegen gewehrt, dass es so ist. Und habe dann immer wieder mich gefragt, warum ist das passiert und was hätte ich machen müssen, damit es nicht passiert. Und für mich war es ein Film, der jeden Tag neu angefangen hat. Also ich konnte tatsächlich nachts schlafen, das ist für mich heute noch ein Wunder, dass ich das konnte. Aber sofort, als ich morgens aufgewacht bin, war die Situation wieder da und dann war die Gedankenkreisel da und dann war ich in diesem Film drin. Situation kommt wieder, wieso habe ich das Gewehr überhaupt aufgenommen, warum sind wir die Letzte gewesen und so weiter. Genau, und dann versucht man irgendwie rauszusteigen aus diesem Film, aber es geht einfach nicht. Das holt einen wieder ein.
Ja. Welche Reaktionen haben Sie denn von außen bekommen, von anderen Menschen, von Kameraden, von der Familie, von den Medien?
Also ich war nach der Vernehmung bei der Bundeswehr, hat mich der katholische Standortpfarrer unter seine Fittiche genommen und ich war eigentlich abgeschottet von der Außenwelt. Mhm. Das war auch gut so, weil das ging in die Presse. Es war damals auch ein Interesse da, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich weiß, dass die Bild-Zeitung sich darum gekümmert hatte damals, aber der Pfarrer hat alles abgelehnt. Und es gab keine Berührungspunkte in dem Sinne zu Kameraden und zur Bundeswehr.
Ja. Sie wurden ein bisschen geschützt von dem Pfarrer,
ja,
höre ich so?
Ja, definitiv, ja.
Wie wichtig war das für Sie?
Total wichtig. Also ich hätte die ersten Tage nicht irgendwo in der Öffentlichkeit stehen können oder in der Kaserne oder Kameraden. Nur im geringsten versuche zu erklären, was da passiert ist. Ich wollte eigentlich nur für mich sein. Ich habe mich eingekapselt und am liebsten hätte ich meine Ruhe gehabt vor allem und jedem.
Mhm. Ja. Zwischendurch gab es dann auch Presseberichte mit Titeln wie Übler Scherz mit tödlichen Folgen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Das war für mich sehr emotional aufreibend, weil niemand wusste, wie es passiert ist. Also keiner hat diesen Unfall gesehen, diesen Schuss. Und ich wusste, wie es war. Und ich musste dann in der Zeitung lesen, dass Leute, die mich gar nicht kennen, über meinen Charakter schreiben, über das, was sie glauben, was passiert ist. Und am Anfang, wo das noch alles irgendwie ganz neu war, erster Tag in der Presse, war es noch irgendwie so ein schrecklicher Unfall. Und die Tage danach war es dann so eine Berichterstattung, als ob wir gegenseitig Blödsinn gemacht hätten und uns aufeinander gezielt und alles Mögliche reininterpretiert wurde. Und das macht schon was mit einem. Ja.
Was genau?
Also ich habe mir vorgestellt, als ich diese Zeitungsberichte las, was denken da die Leute jetzt über dich? Und vor allem die Leute, die dich nicht kennen, was denken die Eltern von meinem Kameraden, wenn sie lesen, er hat auf ihn angelegt und Klick gesagt und abgedrückt, dann bin ich ein Mörder in dem Sinne. Ja. Mhm. Und das war für mich furchtbar, dieser Gedanke. Und auch, was denken meine Eltern? Zu denen hatte ich bis zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt. Ja, also Pfarrer hat da angerufen und hat es erklärt. Aber die Presse war ja im Heimatort. Hm. Und das waren so meine Vorstellungen. Was denken jetzt Leute über dich, wenn sie sowas lesen?
Ja. Jetzt mussten Sie sich mit dem Thema Schuldgefühlen auseinandersetzen und natürlich auch der Angst, was denken andere jetzt über mich? Können Sie sagen, was da stärker war, welcher Anteil?
Könnte Sie der erste Satz nochmal, die erste Frage nochmal?
Sie hatten Schuldgefühle auf der einen Seite und natürlich auch die Angst, was denken jetzt die anderen Menschen über mich, wie verurteilen die mich, was war für Sie präsenter oder was war anstrengender für Sie auch, sich damit auseinanderzusetzen?
Also die Schuldgefühle für mich selber, das mit mir auszumachen, das war deutlich anstrengender, ja.
Mhm. Es gab ja auch irgendwann ein offizielles Gerichtsurteil. Sie wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Was hat denn dieser offizielle Schuldspruch mit Ihnen gemacht?
Also diese Verhandlung war auch nochmal ein Marathon. Es wurden verschiedenste Leute gehört, verschiedenste Dienstgrade gehört, die mit der Bundeswehr oder mit diesem Fall betraut waren. Und mussten Aussagen machen. Da wurde auch viel über meinen Charakter gesprochen, obwohl ich mit den Leuten eigentlich nie irgendwas zu tun hatte. Und es war so, dass meine Vertretung, also mein Rechtsanwalt, gemeint hätte, ich sollte bei der Verhandlung sagen, ich weiß es nicht mehr, wie es war. Weil ich emotional unter Schock stand, weil es eigentlich gar nicht möglich ist, weil irgendwie meine Vorstellungskraft sich das mir so gezeigt hat, aber ich das ja gar nicht genau wissen konnte, weil ich im Schock war. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß es genau, wie es war und genau so möchte ich es auch sagen. Und das habe ich in der Verhandlung auch gemacht. Und für mich war das, nachdem ich dann meinen Teil sagen konnte, bin ich innerlich zur Ruhe gekommen und wusste, ich habe hier die Wahrheit gesagt. Und dann habe ich gewartet, was dann kommt. Ja, und ich wurde verurteilt zu 8 Monaten auf Bewährung. Ich musste einen unerheblichen Geldbeitrag zahlen als Strafe. Ja, aber war in meinem Inneren eigentlich frei nach dieser Gerichtsverhandlung.
Es war für Sie wichtig, die Wahrheit zu sagen, was passiert war. Konnten Sie denn auch mit Ihrer Familie irgendwann sprechen? Sie waren 21 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
Ich war dann nach dem Schuss, nachdem ich beim Pfarrer war, auch bei der Familie. Aber es war dann schon auch ein Schweigen, weil ich habe mich zurückgezogen. Meine Eltern wussten nicht wirklich, was passiert war. Es war einfach so ein Vakuum, wo keiner so wirklich richtig wusste, wie gehe ich jetzt mit dem anderen um. Ja, und ich war in dem Moment auch nicht mehr der vorher zur Bundeswehr ging. Mhm. Ich bin anders zurückgekommen. Und das hat schon lange gebraucht, bis dann auch mal Gespräche stattgefunden haben. Und die waren spärliche. Ja, jeder hat es versucht, so mit sich auszumachen.
Jetzt haben Sie gesagt, der Pfarrer hat Ihnen damals geholfen. Konnten Sie mit ihm reden oder wie konkret konnte er Ihnen helfen?
Der Pfarrer hatte, ich weiß nicht, ob er das irgendwo gelernt hatte oder ob er das intuitiv gemacht hat. Er wusste aber, wenn ich raus möchte aus diesem Film, dann muss ich alles nochmal durchkauen und erleben. Und das hat er mit mir gemacht. Er hat mich dann immer vorbereitet über Gespräche. Hat mir angekündigt, was machen wir? Wir gehen an den Platz, wo es passiert ist. Wir schauen uns diesen LKW an, der bei der Bundeswehr da noch stand. Wir gehen ins Grab und wir gehen zur Familie. Und jedes Mal hat sich alles in mir gesträubt. Und ich wusste, was da auf mich zukommt. Die Bilder kommen hoch. Und eigentlich wollte ich es nicht machen, aber ich habe immer wieder gedacht, das ist deine Chance, nur so kann es gehen. Und das hat er mir auch gesagt. Also ich habe das nicht rational begriffen, sondern irgendwo innen drin war so, ja eigentlich, was hast du für eine Wahl? Vielleicht hilft es. Ja.
Inwiefern hat denn alles, was da passiert war, auch Ihren Glauben beeinflusst?
Also zu dem Zeitpunkt, ich war schon gläubig zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte Gott angeklagt und habe gesagt, nee, also so habe ich mir das nicht vorgestellt und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das dein Wille ist für mein Leben. Was soll das? Völlig sinnlos. Und ich wollte eigentlich mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und ich wollte ihm das auch sagen, aber ich konnte es nicht. Ich konnte einfach nicht meinem Glauben absagen. Und dann war ich noch viel, viel wütender und habe dann irgendwann zu Gott gesagt, okay, wenn selbst das nicht geht, dann glaube ich zwar, aber dann möchte ich noch wissen, ja, wenn ich mal bei dir bin, warum musste das passieren? Und das hat mich die erste Zeit so in meinem Glaube auch über Wasser gehalten, aber zu dem Zeitpunkt war Gott und ich nicht wirklich Freunde. Ja.
Sie haben es mit Hilfe des Pfarrers auch geschafft, wieder sich zu stabilisieren und auch wieder, ich sage jetzt mal, ein normales Leben irgendwo zu führen. Sie haben auch irgendwann die Liebe Ihres Lebens kennengelernt, Ihnen ging es wieder besser. Kurz vor der Hochzeit kam dann der nächste Schicksalsschlag, denn Ihre Frau hatte die Diagnose Hirntumor. Mhm. Es war gar nicht klar, ob sie das überleben wird. Jetzt geht es Ihnen gerade besser, dann kommt diese Diagnose. Wie ging es Ihnen dabei in diesem Moment, als die Diagnose kam?
Also es war auch wieder so eine surreale Vorstellung, weil bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich alles gut. Wir haben Hochzeitsvorbereitungen gemacht, wir haben uns vorgestellt, wie unser Fest abläuft, wenn man alles einlädt. Es waren schon Gäste eingeladen, es war die Lokalität schon auswendig gemacht. Und dann kommt so ein Hammer eigentlich, wo man nicht damit gerechnet hatte. Und dann stellt es alles auf den Kopf und dann fragst du dich, warum jetzt, warum schon wieder und warum einen lieben Menschen, den ich gefunden habe, jetzt plötzlich vielleicht auch irgendwie wieder zu verlieren und wieder da drin zu sein und diese Hoffnungslosigkeit zu erleben. Aber ich hab auch gemerkt, ich habe gewisse Stärke entwickelt gehabt und wollte auch kämpfen und mit meiner Frau durch die ganze Sache durchgehen und war irgendwie auch hoffnungsvoll, dass es gut geht. Ja.
Es ist gut gegangen?
Es ist gut gegangen, ja.
Womit nicht mal die Ärzte unbedingt gerechnet haben, dass gar keine Schäden sozusagen zurückgeblieben sind. Ja. Sie waren in der Situation, Sie haben es gerade geschildert, ne, vor dieser Angst auch davor, Sie zu verlieren. Sie überlebt das und Sie sind bald danach auch wieder in die Berge gegangen, waren dort klettern und wandern. Wie haben Sie diesen ersten Ausflug gemeinsam dann erlebt?
Es war ein Riesengeschenk. Also das war ein großer Wunsch von ihr. Der Berg heißt Hochvogel im Allgäu. Mhm. Und es war so, dass wir gesagt haben, das wäre so unser erstes Ziel und zwar nur in die Berge fahren, nur mal in die Nähe zu kommen. Und dann haben wir einen Aufstieg gemacht auf die Hütte, wo man übernachtet, bevor man dann auf den Hochvogel aufsteigt. Und das hat mich schon belastet, weil ich dachte, wow, 8 Wochen nach der Operation, sowas jetzt zu machen, ob das jetzt nicht fahrlässig ist, da wieder das aufs Spiel zu setzen. Aber ich wusste, meine Frau ist einfach Berge verliebt und es tut ihr gut und ich mir auch. Und es war schön, dass man das miteinander erleben konnte. Und am nächsten Morgen steht sie da und sagt so, jetzt versuchen wir es. Und das war eigentlich nicht der Plan. Ja, wir gehen so weit, wie es funktioniert. Und am Ende sind wir dann tatsächlich auf dem Gipfel gestanden. Mhm. Und das war schon ein erhebendes Erlebnis. Und es ging ihr gut. Und das war so ein, ja, es geht in die Zukunft.
Mhm. Ja. Es sind erstmal einige schöne Sachen passiert. Sie haben geheiratet, Sie haben die ersten 2 Kinder bekommen und dann ging es wieder abwärts mit einem herben Schlag. Ihr 2-jähriger Sohn damals war in ein Lagerfeuer gefallen, hat sich schwerste Verbrennungen zugezogen. Sie haben über Ihre Geschichte auch ein Buch geschrieben und Sie haben da reingeschrieben, die alten Geister waren wieder da. Wie stark hat Sie denn in dem Moment so diese, oder haben diese Schuldgefühle Sie wieder eingeholt?
Also zum Zeitpunkt, wo es passiert ist, war es noch gar nicht so präsent. Ja? Und wo wir in der Aktion waren, wo wir noch zu dem Zeitpunkt waren, wo man was machen kann, Notarzt holen und so weiter. Und auch im Krankenhaus, wo noch nicht ganz klar war, wie sieht es aus, wie geht es weiter. Da war alles noch wichtiger. Da war das keine Schuldgefühl in dem Moment da, aber wo das dann zur Ruhe kam, dann war es schon die Überlegung, wie kam das jetzt zustande? Warum ist das passiert? Eigentlich haben wir doch aufgepasst. Und man kommt eigentlich nicht, man kann es nicht ändern. Das war wie beim Schuss auch, es ist passiert. Und jetzt steht man da und man hat praktisch dieses Gefühl, ich bin schon wieder an was Schlimmem schuld als Papa. Ja, in dem Moment nicht aufgepasst und schon ist was passiert. Ja.
Das ist ja was sich irgendwie so ein bisschen auch durch ihr Leben zieht. Ne? Es gab 6 Jahre später ein weiteres Ereignis. Das war ein Unfall, den sie verursacht haben. Sie waren zu schnell unterwegs. Sie hatten 2 Kinder im Auto und sie haben alle 3 durch Glück überlebt. Mhm. Das kann man so sagen. Haben Sie eine Erklärung für sich, warum solche Dinge immer wieder in Ihrem Leben passieren, warum Sie immer wieder mit dem Thema Schuld konfrontiert werden?
Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Mhm. Fakt ist, dass es so ist. Und dieser Unfall am Ende, oder was heißt am Ende, also dieser Autounfall, der hat nochmal mir gezeigt, da ist was da, das muss noch irgendwie anscheinend aufgearbeitet sein oder muss aufgearbeitet werden. Und ich hatte mich dann damals auch nochmal in therapeutische Behandlung begeben. Und ich wollte einfach wissen, die Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben, warum trifft es immer mich, warum trifft es immer uns und warum geht sowas nicht an uns vorbei? Und es war schon so, dass ich gemerkt habe, dass da viele Sachen noch vergraben waren vom Unfall, die für mich selber nicht verarbeitet sind. Kleinigkeiten, Menschen, Personen, die mir wehgetan haben zu dem Zeitpunkt, unbewusst. Also ein Staatsanwalt zum Beispiel, der bei der Verhandlung sehr kalt die ganze Sache abgewickelt hat. Verschiedene andere, auch die Presse war auch so eine Sache, so ein Stachel. Und irgendwo war das praktisch so ein Trigger. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das irgendwie jetzt loswerden. Und deshalb habe ich mich dann auch mal noch in Therapie begeben. Und das war wirklich gut, weil das hat mich auch an diese Dinge geführt, an diese Punkte. Und einfach auch mir selber vergeben zu können. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass der Unfall noch passieren musste, damit ich das kapiert habe. Aber ab dem Unfall oder ab dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich muss auch da an mir arbeiten. Ich muss mir selber das vergeben, was war. Und ich muss auch den Menschen vergeben, die mir wehgetan haben. Mhm. Genau.
War das schon so ein Wendepunkt dann auch für Sie innerlich?
Es war innerlich definitiv ein Wendepunkt, weil ich das auch bewusst gemacht habe. Und ich schon gemerkt habe, dass das auch ein Loslassen ist. Mhm. Das ist aber nicht immer noch so, dass es immer wieder präsent ist. Und ich habe auch gesagt, die alten Geister holen einen immer wieder ein, aber ich kann jetzt auch besser damit umgehen. Mhm. Und es war einfach so, dass ich auch von meinem Glauben her mir überlegt habe, hey, wenn Gott mir vergeben hat, warum kann ich nicht vergeben? Und warum kann ich mir selber nicht vergeben? Eigentlich ist alles weg. Und das hat mir geholfen, ja.
Hätten Sie das ohne die professionelle Hilfe geschafft?
Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe, weil diese Therapeuten natürlich einen an die richtige Richtung führen. Und es war schon eine intensive Zeit. Es war aber bis zum Schluss relativ offen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich einen Durchbruch hatte. Bis auf die letzten Tage, bis das letzte Gespräch mit dem Therapeuten war dann so, dass ich bemerkt habe oder gemerkt habe, um was geht es eigentlich.
Was war da anders?
Ich möchte gar nicht so weit ausholen. Er hat einfach eine therapeutische Übung mit mir gemacht, die mich in meine Gefühlswelt eintauchen hat lassen. Und ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass ich all das abgeben kann. Und dass, also von meiner Warte aus, als Christ Gott sagt, es ist gut, es ist alles okay. Ja, und es ist für mich nicht relevant. Und das war für mich die Freiheit zu sagen, ich bin trotzdem geliebt, ich bin wertgeschätzt. Und ich kann jetzt als freier Mensch auch innerlich wieder rausgehen.
Wie geht's Ihnen seitdem, würden Sie sagen? 2016 war das?
2016. Ja, es war schon noch eine herausfordernde Zeit mit sehr vielen Nachüberlegungen, auch Dinge, wo man dann versucht, irgendwie besser zu machen oder anders zu machen und dann plötzlich wieder merkt, jetzt bin schon ich wieder ich am Werken und am Machen. Und das war schon immer wieder auch so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, nee, du musst einfach mehr vertrauen und weniger machen. Mhm. Und das wird mit jedem Tag besser.
Es gab ja vielfach diese Momente, wo alles anders war in Ihrem Leben. Haben Sie Angst davor, dass wieder was kommen könnte? Oder woher haben Sie das Vertrauen, dass jetzt alles gut sein wird?
Also durch das, dass ich das alles erfahren habe, kann ich jetzt natürlich auf die Zeit zurückblicken und sagen, ja, wir haben das durchlebt und wir haben das miteinander durchlebt. Mit der Familie, mit meiner Frau, mit Gott. Und es macht uns auch ein Stück weit stark. Also ich sage immer, die Wurzeln sind tief, den Baum schmeißt jetzt so schnell nichts um, aber es wäre vermessen zu sagen, es kommt nichts mehr. Mhm. Aber wir lassen es auf uns zukommen, wir können es nicht beeinflussen.
Wenn jemand das kennt, dass immer wieder Schuldgefühle hochkommen, was würden Sie der Person raten?
Also zum einen nachzuforschen, warum sind diese Schuldgefühle da, wo kommen sie her? Es gibt ja immer einen Anlass. Und dann gibt es ja aber auch um den Anlass herum die Dinge, die einen selber beschuldigen, ja, wo man sich dann selber auch die Schuld zuspricht. Mhm. Und da einfach dran zu arbeiten, zu sagen, ich darf das abgeben, ich darf das loslassen und ich darf als freier Mensch in die Zukunft gehen.
Sich selbst verzeihen.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Heiko Bauder, ein Schuss und plötzlich ist alles anders. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.